Die haben ja jetzt das Jahr 2029 als das Jahr gesetzt, wo Russland in der Lage sein könnte, NATO-Territorium anzugreifen. Und das ist einfach sehr, sehr wenig Zeit. Wir fangen jetzt 2026 an mit dem neuen Wehrdienst. Dann sind es 3 Jahre. Also die Zahlen so schnell hochzukriegen, wird sehr, sehr schwer.
Es gibt so manche Themen, über die wir im Podcast hier diskutieren, wo man schon weiß, ja, das politische Berlin und ansonsten schert das eigentlich nicht so viele Leute, aber wir müssen drüber reden. Bei diesem Thema, um das es jetzt geht, ist das ganz anders. Das habe ich heute nämlich in NRW, wo ich gerade bin, selbst gemerkt. Die Leute beschäftigt das. Was passiert da mit der Wehrpflicht? Jetzt geht's um Freiwillige, aber was könnte danach kommen? Und wie glaubt die Politik, junge Menschen davon überzeugen zu können, dass sie zur Bundeswehr sollen? Das sind alles Fragen, die viele Menschen beschäftigen, ist zumindest mein Eindruck. Und ich habe deswegen Wilhelmine Stenglin eingeladen. Sie ist bei Security Table. Sie kennt die ganzen Entscheidungen, wie sie zustande gekommen sind und kann uns heute ein bisschen Antworten auf die großen Fragen geben. Ich freue mich, dass sie da ist. Hallo Wilhelmine.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Wilhelmine, die größte Frage, die sich junge Leute, so war zumindest mein Eindruck heute, gestellt haben, ist, kommt am Ende die Wehrpflicht doch zurück? Also ist das jetzt nur diese erste Stufe?
Also ich würde sagen, nach dem heutigen Tag und nach auch den letzten Monaten kann man jetzt erstmal sagen, das, was jetzt auf dem Tisch liegt, ist keine Wehrpflicht. Das ist ein neuer Wehrdienst und der beruht auf Freiwilligkeit und auf Attraktivitätssteigerung. Und eine Pflicht ist jetzt erstmal nicht vorgesehen. Da steht zwar immer zunächst und da steht auch, es soll die Möglichkeit geben, dass es eine Pflicht wird, wenn sozusagen die Herausforderungen steigern oder man die Zahlen nicht erreicht, die man erreichen muss. Aber dafür muss so viel passieren, dass ich das jetzt politisch einfach nicht als realistisch sehe.
Es war ja so, dass es da Streit gegeben hat. Die Union wollte viel mehr in diese Richtung. Es gab ja auch von Johann Wadephul, vom Außenminister in den vergangenen Tagen, da noch zumindest leichten Widerstand. Und dann heute dieses Treffen da im Verteidigungsministerium, standen alle zusammen. Friedrich Merz, der Bundeskanzler, Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, auch der Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil war dabei. Und es geht jetzt ja so darum, dass die Zahl der aktiven Soldatinnen und Soldaten binnen weniger Jahre auf 260.000 wachsen soll. Wo stehen wir da momentan und ist das ein realistisches Ziel mit dieser Freiwilligkeit?
Das will Pistorius erstmal gar nicht, die aktiven Soldaten will er erstmal gar nicht mit diesem Wehrdienst sozusagen kriegen, sondern ihm geht es darum, dass man die Reserve aufstockt. Das heißt, dass man im Ernstfall Leute hat oder weiß zumindest, wen man hat, der für die Bundeswehr dienen könnte, sollte Russland angreifen. Das weiß man im Moment gar nicht. Deswegen dient jetzt dieser neue Wehrdienst dazu, dass man erstmal erfassen kann, wen gibt es da eigentlich und wer wäre bereit, bei der Bundeswehr zu dienen. Darum geht's erstmal.
Okay, und wenn wir da jetzt sind und sagen, ja, schauen wir mal, auf welche Zahl kommen wir dann? Wenn du mit den Experten sprichst im Umfeld beim Verteidigungsministerium, glauben da die Leute dran, dass das am Ende reicht? Also, dass es wirklich freiwillig bleibt?
Also, da kommt es immer ein bisschen drauf an, mit wem man spricht im Umfeld. Von Pistorius versuchen sie einem schon klarzumachen, dass man jetzt eben die Attraktivität so steigert, dass man viele damit gewinnen kann und wirklich für den neuen Wehrdienst jetzt begeistern kann. Und da gibt's auch Zahlen. Man will irgendwie jetzt im ersten Jahr 20.000 damit gewinnen. Und da sind ja, man muss schon auch sagen, da sind schon auch Elemente, wo man sagen kann, es ist schon auch attraktiv. Also zum Beispiel soll das Gehalt für Soldaten wird auf jeden Fall so hoch gesetzt, dass man sagen kann, es ist attraktiv. 2.300 Euro netto für einen 18-Jährigen ist schon mal was, wo man sagen kann, das kann man sich mal überlegen. Und da würde ich sagen, das ist sozusagen deren größtes Asset im Moment. Aber wenn man mit Leuten spricht, gerade auch die selber in der Bundeswehr gedient haben, die sagen, mit der Freiwilligkeit kommen wir jetzt nicht weiter. Wir haben das jetzt jahrelang probiert. Es gab eine Taskforce Personal. Es gab diverse Dinge, die man schon versucht hat, freiwillig da irgendwie mehr Attraktivität für die Bundeswehr zu schaffen. Man hat Social Media Werbung gemacht und so weiter. Und man dümpelt immer noch bei dieser Zahl von 163.000 aktiven Soldatinnen und Soldaten rum. Also da kommt es wirklich ein bisschen drauf an, mit wem man gerade spricht.
Also die Leute in der SPD glauben, wenn man das jetzt nochmal auf Richtung 2300 Euro netto schraubt, dass es vor allem auch eine Geldfrage sein könnte und dass dann Leute dabei sein werden. Wozu dann, habe ich mich gefragt, die Pflichtmusterung für junge Männer ab Mitte 2027, obwohl doch der Dienst freiwillig bleiben soll. Was ist das für eine Regelung?
Es geht darum, dass man sich ein Lagebild verschaffen will, dass man wissen will, wen haben wir da überhaupt? Wer will zur Bundeswehr? Wer kann? Und wer, wo, wie sind wir da gesundheitlich aufgestellt, fitnesstechnisch aufgestellt und so. Deswegen will man da erstmal wissen, wen man sozusagen zur Verfügung hat. Dazu dient dann auch die Musterung. Die soll eben Mitte 2027 beginnen. Auch darüber gab es Streit. Macht man es erst später, macht man es erst früher. Aber jetzt haben sie sich auf Mitte 2027 geeinigt. Und da heißt es, wäre man dann sozusagen auch bereit, so viele junge Menschen auch zu mustern. Dazu braucht man ja auch die Ärzte, dazu braucht man auch die Infrastruktur. Das soll dann 2027 kommen.
Woran liegt es, dass bei der SPD so viele gesagt haben, nein, eine wirkliche Rückkehr zur Wehrpflicht, wie es ja zum Beispiel Schweden gemacht hat und auch andere Länder, die wollen wir nicht? Ist das die Sorge, dass man die Jüngeren komplett vergrätzt? Was ist da der wahre Grund, weshalb das in der SPD die führenden Vertreter zumindest bislang nicht wollen?
Ja, also die SPD, das sagst du ja auch schon, die SPD ist tatsächlich das Problem hier an dem Ganzen und zwar sozusagen ein großer Teil von der SPD, nicht diejenigen, die Pistorius nahestehen, sondern sind Figuren wie Mützenich und Stegner, die der parlamentarischen Linken angehören, die da einfach ein Problem damit haben. Und da wurde mir auch im Hintergrund so ein bisschen gesagt, ja, das sind auch sozusagen karrieretechnische Überlegungen, weil man in der SPD mit sozusagen in der Partei Linken nur so vorankommt, wenn man da eben dagegen hält. Ganz interessant sind auch die Umfragen, die nämlich sagen, dass in der SPD-Wählerschaft eine Mehrheit für die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht ist. Also das würde dieses Karriereargument unterstreichen.
Also wenn das so ist, wie du sagst, dann scheint ja die Partei Linken dort weiter eine immense Macht zu haben. Ja. Weißt du aus deinen Gesprächen auch der letzten Monate, ob Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, der ja in den letzten Jahren dafür gekämpft hat, dass die Bundeswehr gut dastehen muss, dass wir uns wehrfähig, wehrverteidigungsfähig halten müssen, dass wir uns verteidigen können, da kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass der in Wahrheit jetzt gegen eine Wehrpflicht wäre, wenn das der einzige Weg ist, wie es manche zumindest analysieren, auf diese Zahl zu kommen.
Nee, das ist auch so und das nehme ich ihm auch ab, dass er eigentlich, oder das höre ich aus meinen Gesprächen im Hintergrund, dass er natürlich eigentlich dafür wäre, dass er aber so über diesen Umweg der Freiwilligkeit versucht, seine Partei auch davon zu überzeugen, dass irgendwann eben das letzte Mittel die Pflicht sein muss. Und das geht nur, wenn sozusagen alle Mittel ausgereizt sind. Und deswegen fängt man jetzt damit an, das über die Freiwilligkeit zu versuchen. Also ich glaube, Pistorius selbst ist eigentlich auch davon überzeugt, dass man eine Pflicht bräuchte, um die Zahlen zu erreichen, die die NATO ja von uns gefordert hat. Nämlich diese 460.000.
Vor allem, weil wir in den letzten Jahren ja vieles versucht haben, du hast es gesagt. Jetzt versucht man es mit Geld, mit ein paar anderen Dingen. Was hat man denn in der Vergangenheit versucht, was alles nicht funktioniert hat? Also was ist der Grund, warum es nicht mehr Menschen gibt, die das freiwillig machen wollen? Liegt es daran, dass grundsätzlich die Bundeswehr irgendwie bei jungen Leuten schräg angeschaut wird, egal wie groß die Bedrohung ist? Ich habe mir einige Interviews angeschaut, wo auch viele junge Leute gesagt haben, wir wollen eben nicht im Kriegsfall oder im Ernstfall an die Front oder verteidigen, dass das Thema Krieg durch die Ukraine sehr viel klarer ist für die Jugend und sie sich einem möglichen Krieg auch sehr viel näher fühlen als jetzt Generationen vor 30, 40 Jahren. Also was ist es da, was die Leute abhält? Was hörst du von deinen Gesprächen, von den Analysen, dass sie eben nicht in diese Freiwilligkeit wollen?
Ja, ich glaub, da ist halt was dran. Wir haben halt die letzten Jahre die Bundeswehr einfach vernachlässigt. Es war einfach nicht attraktiv. Es gab auch keine Investitionen in Ausrüstung. Immer wieder auch haben Soldatinnen und Soldaten erzählt, dass sie überhaupt nicht das richtige Material haben. Dann stehst du da in einer Panzertruppe und hast keinen Panzer, den du fahren kannst oder hast keine richtige Ausrüstung, mit der du kämpfen hast. Das macht den Dienst natürlich auch nicht wahnsinnig attraktiv. In der Gesellschaft war es auch nicht besonders angesehen. Also sieht man ja auch am eigenen Freundeskreis. Da hatte ich jetzt auch nicht sehr viele, die gesagt haben, dass es besonders cool ist, zur Bundeswehr zu gehen. Und die Sinnhaftigkeit dahinter hat halt in den letzten Jahren auch gefehlt. Und all das, sagt man, ändert sich. Ja, jetzt hat sich spätestens 2022 ja geändert. Und vor allem eben auch die Sache mit den Investitionen. Geld ist ja jetzt wirklich da. Es soll investiert werden in alles, was die Truppe braucht. Den Soldatinnen und Soldaten soll alles zur Verfügung stehen, sodass sie ihre Aufgabe leisten können und dass ein Dienst auch attraktiv ist. Also dieser Sold und das Gehalt ist nur ein Punkt, wo man sozusagen Geld direkt spürbar an die Truppe übermittelt.
Aber jetzt unabhängig von Geld und Sold und der Frage, mit was für einem Panzer dann XY fährt, du hast es ja gesagt, es ist ja eher auch eine Frage, will man denn wirklich zur Bundeswehr? Und gibt es da Analysen im Verteidigungsministerium, ob sich das wirklich verändert hat in den letzten Jahren? Weil mein Eindruck, wenn ich mit jüngeren Leuten oder sehr jungen Leuten spreche oder wenn ich auch in die Parteien reinhöre, dass es doch auch eine große Anzahl eben von jungen Leuten gibt, die sagen, nee, das wollen wir eigentlich nicht.
Ja, ich glaube, das ist auch noch das, also das zeigen die Umfragen, die kennt das Verteidigungsministerium genauso, dass junge Menschen, da hält sich eben die Begeisterung in Grenzen immer noch.
Wie sind die Umfragen genau?
Die Umfragen, ich glaube 55% der 16- bis 26-Jährigen in Deutschland lehnen die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht ab. Das ist die letzte, ich glaube, YouGov-Umfrage. Und der Anteil ist bei der älteren Generation eben viel geringer. Das zeigt natürlich auch, wen das Ganze dann betrifft. Es betrifft halt die jungen Menschen und nicht die Älteren, die jetzt sagen, ja, wir brauchen das halt für unsere Sicherheit. Und ich finde, das Argument kann man schon auch verstehen aus der jungen Generation, dass es jetzt schon ganz schön viel ist, was man da verlangt. Also es ist ja nicht nur so, dass man sagt, ihr müsst jetzt die Wehrpflicht machen, sondern es kommt auch noch dazu, dass die Gesellschaft altert und die Jungen müssen sozusagen mehr Rentner bezahlen. Wir nehmen jetzt die ganzen Schulden auf. Wer muss das dann wieder zurückzahlen? Das sind auch die Jungen. Das ist auch die Generation, die sozusagen Generation Corona ist. Da kommt schon ganz schön viel zusammen, wo man jetzt sagt, das fällt alles auf eine Generation zurück und die Boomer lehnen sich zurück und lassen die machen. Also die Argumente kann man schon verstehen.
Im Verteidigungsministerium, was glaubt man, was man dagegen tun kann? Also was ist es denn, was denn da jetzt ein Umdenken für dich bewirken könnte aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, es ist wirklich dieses, dass man, ja, Sie sagen halt Attraktivität, Wertschätzung auch in der Gesellschaft. Das gibt's ja bisher auch nicht für die Bundeswehr. Und ich war gerade mit Amerikanern zusammen, auch aus der Army und aus der Air Force und aus den Marines. Das ist was komplett anderes, wie die in der Gesellschaft angesehen werden und wie die auch stolz darauf sind, sozusagen ihrem Land zu dienen. Also da muss ein kompletter gesellschaftlicher Wandel stattfinden und den will man eben auch mit dieser Aufmerksamkeit, die das ganze Thema ja jetzt auch bekommt, da hofft man eben, dass das auch einen Unterschied macht, wie junge Leute auf die Bundeswehr blicken. Aber Hoffnung ist halt das, was man sehr, sehr oft hört jetzt auch aus der Koalition und dass man sagt, man ist zuversichtlich und man hofft, dass die Zahlen sich dann zeigen und so. Aber ja, es ist halt die Frage, ob wir die Zeit haben.
Wie viel Zeit haben wir tatsächlich?
Also wenn man sozusagen der NATO oder auch unserem Generalinspekteur Carsten Breuer glaubt, die haben ja jetzt das Jahr 2029 als das Jahr gesetzt, wo Russland in der Lage sein könnte, NATO-Territorium anzugreifen. Und das ist einfach sehr, sehr wenig Zeit. Wir fangen jetzt 2026 an mit dem neuen Wehrdienst. Dann sind es 3 Jahre. Also die Zahlen so schnell hochzukriegen, wird sehr, sehr schwer.
Und was ist die Analyse, die da von den Diensten, von denen du hörst oder auch aus dem Verteidigungsministerium kommt, hinsichtlich dieser russischen Gefahr? Wir haben ja immer wieder was gehört dazu, auch Einschätzungen von Pistorius. Aber es könnte doch auch schneller passieren, oder?
Ja, also es wird immer gesagt, dieses 2029 ist eine fiktive Zahl, auf die hat man sich jetzt geeinigt. Natürlich kann es auch früher sein, und das sagen einem die Generäle auch dann in Gesprächen, es kann auch schon früher ein Angriff von Russland sozusagen kommen, aber das ist jetzt eine Zahl, auf die man sich, man muss mit irgendwas, einem Szenario arbeiten, und das ist das 2029. Ich meine, wir werden ja auch schon, wenn man so will, tagtäglich von Russland angegriffen im Cyberraum oder sei es die Sabotagen an den in der Ostsee. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht schon de facto in einer Art hybriden Kriegszustand sind.
Was sagen dir die Generäle, wenn du mit denen sprichst über die Bedrohung und ihr einmal länger darüber diskutiert? Haben die das Gefühl, dass diese Bedrohungsszenarien überhaupt noch ankommen bei der Bevölkerung? Ganz unabhängig davon zu sprechen, was diejenigen angeht, die sie in der Wehrpflicht oder nicht Wehrpflicht wollen, also von denen sie wollen, dass sie in die Armee kommen. Ist das etwas, was man als Argument überhaupt benutzt?
Ich glaube, dass das Problem ist, dass Generäle und alle, mit denen ich spreche, und auch ich selber würde mich da natürlich auch dazu zählen, wir sind halt alle in einer kompletten Bubble. Und da ist man sich immer sehr schnell sehr einig. Da weiß jeder um die Gefahr und da kennt jeder die Bedrohungslagen und die Szenarien und die sagt man sich gegenseitig tagtäglich auf. Aber wie man das noch breiter wirklich verteilt und dass es auch bis ans Ende jeder mitbekommt. Dieses 2029 ist für mich so eine Zahl, die höre ich jeden Tag viermal. Und hab neulich in einem Gespräch mit einer anderen Kollegin gehört, die mich gefragt hat, was ist das eigentlich mit dieser 2029, mit dieser Zahl? Stimmt das und so? Und da dachte ich, wie, du hast die Zahl noch nicht gehört. Also es ist eben schwierig, da jeden mitzunehmen, ohne auch sozusagen Panik zu verbreiten, sondern es ist ja eine Möglichkeit, wenn man sich einer Sache bewusst ist, dass man auch sozusagen der Abschreckung dient, weil man was dagegen tun kann, dass es eben nicht passiert.
Das bedeutet, diese Abschreckung, über die die Generäle immer wieder sprechen, sehen Sie denn auch konkrete Szenarien, die momentan dort auf dem Tisch liegen, von denen Sie sagen, da müsste eigentlich viel schneller etwas passieren? Und könnte das auch der Grund sein, warum es in der Koalition so viele Debatten dazu gibt, also dass aus der Union eben kommt, wir müssten das eigentlich viel schneller machen? Was hörst du da von der Union und denjenigen, die sagen, das geht eigentlich gar nicht, es muss viel schneller passieren?
Ja, also genau, aus der Union kommt natürlich, die sagen, wir haben diese Zeit nicht, das Argument bringen sie, und sie wollen zumindest, dass man sich auf genaue Zahlen einigt, wie viele man denn wann erreichen will. Und dass es dann einen Automatismus gibt, dass man zu einer Wehrpflicht übergeht, wenn man diese Zahlen eben nicht erreicht. Und genau das ist jetzt in diesem neuen Wehrdienstgesetz nicht festgeschrieben. Also es gibt keinen Automatismus, wenn wir die Zahlen, keine Ahnung, 20.000 eben im ersten Jahr, wenn wir das nicht erreichen, dann wird automatisch eine Pflicht eingesetzt. Das gibt's jetzt nicht. Es braucht jetzt nochmal eine Rechtsordnung des Bundestags und eine Zustimmung vor allem des Bundestags. Und die ist eben, das haben wir am Anfang gesagt, die ist eben mehr als fraglich. Man fragt sich, in welcher Situation wären diese Teile der SPD dazu bereit, einer Pflicht zuzustimmen. Im Gesetz steht, wenn sich die Sicherheitslage verschärft. Aber man fragt sich, wie sehr soll sie sich denn noch verschärfen, dass wir uns dann entscheiden, eine Pflicht einzusetzen? Oder ist es dann nicht viel zu spät? Und das ist das Argument, das die Union da vorgebracht hat.
Die Generäle, die sich jetzt auf diese Szenarien vorbereiten, wie wichtig ist da eigentlich die Truppenzahl an sich? Weil wir sprechen von moderner Kriegsführung, es geht um die NATO, es geht um die Frage, müssen wir ein bestimmtes Land möglicherweise verteidigen oder geht es um Deutschland? Das sind ja sehr unterschiedliche Szenarien. Mhm. Was sagen dir die Generäle? Wie sehr kommt es auf tatsächliche Truppenzahl an? Denn selbst wenn ich mir dann die Truppenstärke anschaue, auf die Deutschland will, das ist ja im Vergleich, wenn wir jetzt beim Russland-Vergleich bleiben, immer noch relativ, also ich will jetzt nicht sagen lächerlich, aber also was die reine Mannstärke und Fraustärke angeht, sehr, sehr, sehr viel weniger.
Ja, also die Zahlen leiten sich ja ab aus einem Plan, den die NATO erstellt hat, den der Oberbefehlshaber der NATO erstellt hat, für was die NATO braucht, um sich zu verteidigen. Und da muss jedes Land eben eine gewisse Anzahl, das ist ein höchst komplexer Vorgang, gewisse Anzahl an Soldatinnen und Soldaten bereitstellen. Und bei Deutschland ist es eben diese Zahl von ungefähr 260.000. Das ist auch alles geheim und ganz genau kann man es nie sagen. Es setzt sich zusammen aus verschiedenen Truppenteilen und Brigaden. Es ist wahnsinnig komplex, aber jemand hat diesen Plan erstellt, nämlich der Oberbefehlshaber der NATO. Und daraus leiten sich diese Zahlen ab. Und Deutschland kommt dann in so einem Verteidigungsfall eben auch eine ganz spezielle Rolle zu, weil wir in der Mitte liegen zwischen Ost und West und weil alle Truppen aus dem Westen im Falle eines Bündnisfalls nach Osten verlagern müssen über Deutschland. Das heißt, wir müssen dann in der Lage sein, dass wir die Truppen verlegen können und nach Osten bringen können. Drehscheibe Deutschland heißt es. Und dafür sind diese Zahlen notwendig und die lassen sich berechnen und die beruhen auf diesen Plänen.
Die Pläne für Drehscheibe Deutschland, worum geht's dann da genau?
Drehscheibe Deutschland bedeutet, was muss wer, und da geht's nicht nur um das Militär, sondern da geht's auch um Unternehmen und eben die Wirtschaft, die Zivilgesellschaft, wer hat welche Rolle, wenn es dazu kommt, dass ein Bündnisfall ausgerufen wird oder dass Russland die NATO-Territorium angreift. Und diese Pläne werden erstellt. Das ist auch geheim natürlich, deswegen kann man dazu auch wenig sagen. Aber darum geht's bei der Drehscheibe Deutschland.
Wie denkst du, geht das jetzt in den nächsten Wochen weiter zwischen SPD und Union? Ist es da jetzt erstmal ruhig oder wird's da schon den Versuch geben, von der Union auch wieder zu sagen, schau her, das funktioniert alles nicht mit dem, was wir vorhaben. Wir kriegen es einfach nicht hin, dass genügend Soldaten geworben werden. Wir brauchen die Wehrpflicht doch. Oder ist das Thema jetzt erstmal weg?
Also ich habe direkt danach, als es gab ja diesen Moment, wo Wadefuhl noch einen Ministervorbehalt eingelegt hat und man dachte, kommt das Gesetz jetzt doch nicht durch? Und dann ist Merz höchstpersönlich eingeschritten. Da gab es diesen Moment, ob sich vielleicht doch noch was verändert und mehr verpflichtende Elemente reinkommen. Und das wurde dann abgebügelt. Und danach hat man mir auch aus dem Bundestag gesagt, ob sich da jetzt noch groß was im parlamentarischen Verfahren ändert, ist wirklich fraglich, wenn das Kabinett das jetzt so beschlossen hat. Also ich glaube, dass es im parlamentarischen Verfahren keine großen Veränderungen mehr geben wird. Aber ich glaube schon auch daran, und das hat Pistorius ja heute auch nochmal gesagt, dass sie die Zahlen schon jährlich überprüfen wollen und daraufhin basierend entscheiden, was sie machen. Es bleibt halt unkonkret. Es ist unbefriedigend, aber so ist es.
Wie wirken die Generäle auf dich und diejenigen, die das Sagen haben, die das jetzt umsetzen müssen? Sind die froh, dass es überhaupt was gibt? Oder sagen die typisch Politik, ihr habt wieder nicht das hinbekommen, was wir in Wahrheit brauchen?
Ja, also ich glaube, die sagen genau das. Typisch Politik, ihr habt nicht hinbekommen, was wir brauchen. Also das sagen sie einem, ich hatte neulich auch ein Briefing von einem relativ hohen Militär, der gesagt hat, militärisch reicht es einfach nicht, das, was jetzt auf dem Tisch liegt, reicht nicht. Es ist halt so, dass wir in einer Demokratie leben und dass wir die Mehrheiten brauchen. Und es ist politisch im Moment anscheinend nichts anderes möglich. Aber militärisch, die Militärs sind klar, das reicht nicht.
Wilhelmine, herzlichen Dank für deine spannenden Insights, was da heute passiert ist in Sachen Nichtwehrpflicht und dann doch vielleicht irgendwie und dem, wie die Generäle darauf schauen. Ich bedanke mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, so spät noch bei uns dabei zu sein. Und wir hören uns ganz sicher wieder. Alles Liebe.
Danke. Ciao.
Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn es Feedback gibt, egal ob positiv oder kritisch, lasst gerne einen Kommentar da. Ich lese sie auch alle. Und bewertet den Podcast und abonniert ihn natürlich, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein herzliches Dankeschön geht an Philipp Pjatow in der Redaktion, an meinen Producer Daniel van Moll und an Serdar Dennis und Lieven Jenrich für die Aufnahme und Mischung.